bevor ich mich warm rede, ihr Lieben, ich habe das Vertiefungsmaterial zur Predigt heute noch nicht befriedigend fertig. Ich war nicht zufrieden mit dem, wie ich es gemacht habe, und von daher dachte ich, das sage ich euch, ich liefere das nächste Woche nach. Also, das habe ich schon mal erledigt, da kann ich meinen Post-it gleich wegtun, dass ich es nicht vergesse. Wir sind heute beim fünften Teil unserer Predigtreihe und wir kommen heute zum Ende. Und ich möchte zu Beginn das mit euch so ein bisschen durchgehen, was wir da alles gehört haben und was wir eigentlich jetzt alles wissen. Ja, die kam eigentlich als... Gut, das lassen wir jetzt. Das braucht jetzt viel zu viel Zeit. Das ist jetzt schade, aber das ist jetzt so. Gut, also, genau, wir haben damit angefangen, zuerst mal zu überlegen, was denn Nachfolge überhaupt ist. Und das, was zentral war, war, dass Nachfolge hauptsächlich oder einzig und allein die Beziehung zu Jesus Christus ist. Und wir hatten, wenn ihr euch ganz dunkel erinnert, weil es schon so sehr lange her ist, wir hatten diese vier E's. Wir hatten herausgestellt, dass Jesus uns erwählt und dass das immer von Jesus ausgeht. Und wir hatten herausgestellt, dass es dann am Ende um die Erwiderung geht. Das war dieses vierte E, dass also Jesus uns ganz arg herausfordert, ihm zu antworten. Bestenfalls, Zachäus war uns da so zum Vorbild geworden, ach, das ist jetzt aber Wahnsinn. Ich danke dir ganz herzlich, Iris, sehr schön. Genau, wir hatten bestenfalls Zachäus so als Vorbild, der mit so einem ganz lauten und mit so einem umfassenden Ja, Jesus, antwortet. Wir hatten aber auch besprochen, dass eine Erwiderung auch ein Fragen sein kann, auch ein Zweifeln sein kann, dass es aber immer um diese Auseinandersetzung mit Jesus geht. Wir hatten es davon, dass Jesus uns entschuldet und dass Jesus in uns wohnen will. Das ist ja so ein sehr spirituelles Bild. Das ist das, was wir herausgestellt hatten, was die Beziehung zu Jesus anbelangt. Dann hatten wir in einer weiteren Predigt, hatten wir es davon, dass Nachfolge immer einen Preis hat. Jesus ist ja da so sehr scharf in seinen Worten, so von wegen, also wer sich um seinen eigenen Kram kümmert, ich mache das jetzt so ein bisschen sehr schroff, wer sich um seinen eigenen Kram kümmert, der bleibt am besten gleich zu Hause, weil wer mir nachfolgen will, der muss sich das alles kosten lassen. Und wir hatten es von diesem sehr scharfen Text und wir müssen uns diese Frage nicht nur einmal, sondern immer wieder auch stellen und uns gefallen lassen, sind wir bereit, diesen Preis der Nachfolge, wie auch immer der dann aussehen mag bei dem einen oder anderen, sind wir bereit, den zu zahlen? Sind wir bereit, alles auf die Jesuskarte zu setzen? Ein nächster Punkt war der, dass das immer auch die Aufgabe von Selbstbestimmung bedeutet, aber nicht aus so einem religiösen Eifer Gottes heraus, der uns irgendwie klein machen will, durch das, dass er uns so hohe Preise auferlegt, durch das, dass er uns von Selbstbestimmung irgendwie lossagen will. Nein, die Idee dahinter ist allein die, dass es um innere Freiheit geht. Das Gehorsam, das einen hohen Preis zu bezahlen, Selbstbestimmung aufzugeben, dass das immer zum Ziel hat, uns innerlich frei zu machen von all dem, was uns irgendwie drückt. Und wir hatten es davon, dass geistliche Entwicklung da natürlich ganz arg mit drin steckt und dass das eine große Individualität hatte. Erinnert euch alle, das hat uns insbesondere auch bei unserem Jüngerschaftskurs begleitet, erinnert euch, dass es mir wichtig war zu sagen, dass das eine große Individualität hat und dass das, was für den einen irgendwie so einen richtig guten Dünger macht, wo er weiß, da kann ich mich super entwickeln, dass das möglicherweise den anderen völlig austrocknet. Und dass das da aber auf jeden Fall diese spirituellen Zugangswege, dass die diese geistliche Entwicklung ganz arg mit bedingen. Und der Begriff des Ergriffenseins ist mir tatsächlich erst in unserem Jüngerschaftskurs so richtig groß geworden, weil ich den sehr zentral finde in der Frage, was ist denn das mit dieser Nachfolge? Und es ist ein großer Schlüssel, dass da, wo wir von Jesus ergriffen sind, da, wo er quasi uns ausmacht, wo unsere Nachfolge sich ganz arg auf ihn konzentriert und fokussiert, dass das so dieses treibende Element, diese treibende Kraft ist. Das ist das, was wir alles gehört haben. Und im Prinzip müssten wir jetzt sagen, ja, dann machen wir einfach. Nee, ich habe einen wichtigen Punkt vergessen, das war der von der letzten Predigt. Der letzte zentrale Punkt, den ich nämlich jetzt vergessen habe, ist die Frage, wo ist denn unser Ort? Wo schickt uns denn Jesus hin? Wir hatten das an dem Beispiel, wo Jesus die 72 aussendet und wir hatten es davon, dass Jesus sie an bestimmte Orte schickt und ihnen eine bestimmte Botschaft mitgibt. Und wir hatten uns die Frage gestellt, wo ist denn dein Ort und was ist denn deine Botschaft? Und hatten darüber so ein bisschen reflektiert und wollten das in so einer kurzen Sequenz, haben wir es zumindest mal probiert, so ein bisschen einzuüben, wie denn das aussehen könnte, was ich denn dann sagen kann oder tun kann oder wie auch immer. So, und das sind jetzt diese Bausteine, die euch im Prinzip und mich genauso, die uns ausstatten, Jesus nachzufolgen. Mehr gibt es aus meiner Sicht dazu nicht zu sagen und es ist ja auch jede Menge. Und eigentlich müsste das jetzt ganz prima laufen bei euch und bei mir. Und wir merken doch aber, dass das irgendwie so im Laborversuch sehr stimmig und sehr schlüssig und sehr nett alles wirkt. Und wenn wir dann aber so in unserem Leben unterwegs sind, und es ging euch ja, insbesondere die, die noch am Jüngerschaftskurs teilgenommen haben und noch ein bisschen tiefer eingetaucht sind in dieses Thema, dann ging es euch und mir doch sicherlich auch so, dass ihr merkt, dass da irgendwie so ein bisschen so eine Störanfälligkeit drinsteckt. Dass das, was hier so nett und so klar ist und was uns so viel Erkenntnis und vielleicht auch so viel Power bringt, dass das aber ganz schnell auch irgendwie so ein bisschen ins Stocken geraten kann. Und über diese Störanfälligkeit möchte ich heute mit euch nachdenken. Der Uwe hat uns schon mit reingenommen, es geht um Vertrauen. Die Anna hat uns schon mit reingenommen, weil sie diesen, ja, so ganz krassen Text davon, dass der Petrus nicht zu sehr vertraut hat. Ja, hallo liebe Leute, der war auf dem Wasser, aber da kommen wir dann später hin. Wir wollen darüber sprechen, was mangelndes Vertrauen oder Kleinglaube, wie der da so mit reinspielt. Jetzt gucke ich mal, was ich als Nächste, ja, genau. So, das lasse ich so stehen. Ich nehme euch so ein bisschen mit rein in den Predigttext, den ich ausgesucht habe. Jesus hat die Jünger, ich skizziere so ein bisschen das Umfeld jetzt von dem Predigttext. Jesus hat die 12 seine Jünger ausgesendet. Sie sollten von ihm sagen und sie sollten ihm nachfolgen und sie taten das und kamen zurück mit einem wahnsinnigen Glücksgefühl. Also all das, was sie bei Jesus da lange erprobt hatten, all das, was sie da lange und breit verinnerlicht hatten, das hat tatsächlich alles geklappt und es hat geglückt und sie kamen zurück und sie mussten sagen, das gibt's ja gar nicht. Wir haben Dämonen ausgetrieben, wir haben Menschen geheilt und es ist ja wirklich, es hat alles ganz wunderbar funktioniert. Das ist dieses Gefühl, in dem die Jünger da so zurückkommen. Das ist das Setting, in dem unsere Geschichte spielt. Und die Geschichte geht weiter damit, dass Jesus dann auf den Berg der Verklärung geht. Er nimmt 3 mit und zurück bleiben Andreas, Bartholomäus, Jakobus, Judas, Matthäus, Philippus, Simon, der Zelot, Thomas, Judas Iskariot und die Störanfälligkeit beginnt. Weil die, wenn sie nur so ein bisschen mir ähneln und der Verdacht liegt sehr nahe, dass wir uns sehr ähnlich sind, weil die sich nämlich fragen müssen, wieso durfte ich jetzt nicht mit hier da auf den Berg? Das hat doch bei mir so super geklappt. ich war doch die, die da dieses Bein wieder dran gezaubert hat. Und jetzt nimmt Jesus die drei anderen mit und ich bleib jetzt hier, oder wie? Und was mache ich denn jetzt eigentlich hier, wo die anderen doch auf dem Berg sind? Störanfälligkeit macht sich breit. Und sie sind irritiert. Und ich finde es ganz spannend, weil ich diesen Zusammenhang vorher noch nie gesehen habe. Die Frage des Rangstreits der Jünger, der ein oder andere weiß, was ich meine. Ja? Also die sind ja dann so ein bisschen am Gucken, wer ist denn da jetzt der Beste? Nicht umsonst, glaube ich, steht diese Geschichte ein Kapitel weiter. Naja gut, sie sind also jetzt zurückgeblieben und die zweite Störeinfälligkeit tritt auf. Es kommt nämlich ein Vater mit einem epilepsiekranken Kind, oder es wird in der Bibel als mondsüchtig berichtet, darum geht es jetzt heute gar nicht. Dieses Kind kriegt gerade da so einen Anfall und der Vater muss die Jünger bitten, könnt ihr bitte was tun? Und wenn sie nur ein bisschen mir ähneln, dann müsste diese Geschichte so weitergehen, dass sie sich sagen, naja, allerhopp, jetzt weiß ich, warum ich nicht mitten auf den Berg durfte, weil ich nämlich jetzt gefragt bin. Und es hat ja letztes Mal so super geklappt. Also es ist kein Problem. Ich sage also zu dem Vater, du leg ihn da hin, kein Problem, ich ziehe mir noch kurz die Desinfektionshandschuhe an und dann gucke ich mir das Ganze mal an, dann bete ich einmal laut Halleluja und dann wirst du sehen, dann ist er geheilt. Und die zweite Störanfälligkeit macht sich breit. Es klappt nämlich nicht. Und sie müssen sich doch zwangsläufig fragen, was soll das denn jetzt? Letztes Mal hat es doch prima geklappt. Ich habe doch alles richtig gemacht. Ich bin doch ganz super dabei. Ich bin unglaublich ergriffen. Ich bin in meiner geistlichen Entwicklung so weit, wie ich es noch nie war. Ich habe die Menschen geheilt. Menschen haben sich zu Jesus bekehrt. Ich weiß auch genau, wo mein Ort ist. Nämlich genau an der Stelle, wo dieses Kind da jetzt geheilt werden muss. Ich habe das super im Griff. Aber es klappt nicht. Und in diese Irritation hinein kommt dann auch die Scham. Also liebe Leute, wie peinlich ist das denn? Die stehen ja alle da und gucken. Und sicherlich kommt auch die große Traurigkeit mit hinein, weil dieses Kind ist ja in einer ganz existenziell bedrohten Situation und sie können nicht helfen. Störanfälligkeit. Und dann, ihr wisst es, Jesus kommt zurück. Und ich finde es ganz schön krass, wie er reagiert. Weiß einer von euch, wie er reagiert? Er verschafft sich zuerst mal einen Überblick, fragt, was ist denn hier eigentlich los und so. Und die Jünger berichten, was so los ist. Und hat jemand präsent, wie Jesus reagiert? Der wird total sauer auf die. Der wird total sauer auf die. Was seid ihr nur für eine ungläubige und verkehrte Generation? Wie lang soll ich noch bei euch bleiben? Wie lang soll ich euch noch ertragen? Ist das nicht irgendwie krass? Würden wir von diesem lieben Jesus nicht was anderes erwarten? So ein bisschen geistliche Motivation. So nach dem Motto, ist jetzt nicht so schlimm, bin ja jetzt da. Letztes Mal, guck mal, hat doch letztes Mal schon gut geklappt. Bleib einfach noch ein bisschen dran, noch ein bisschen mehr Halleluja. Und dann wird es beim nächsten Mal werden. Wäre es nicht das, was wir von diesem lieben Jesus erwarten? Störanfälligkeit. Unsere Nachfolge ist zutiefst störanfällig. Jesus heilt dann dieses Kind und die Jünger tun das einzige Richtige. Sie fragen ihn nämlich später, sag mal, was ist denn da eigentlich gelaufen? Liebe Iris, jetzt darfst du mir den Predigtext einblenden oder kriege ich den so irgendwie hin? Ne? Nee, der ist jetzt nämlich woanders, gell? Später kamen die Jünger allein zu Jesus und fragten, warum hat es nicht geklappt? Warum, das ist ein bisschen frömmer, warum konnten wir den Dämon nicht austreiben? Er antwortete, weil ihr zu wenig Vertrauen habt. In anderen Übersetzungen heißt es, weil ihr zu kleingläubig seid. Wir hatten vorhin ja den Luthertext eingeblendet, da war auch kleingläubig Vertrauen. Das könnte man dann nochmal, wäre eine eigene Predigt. Ich lasse das jetzt einfach so synonym stehen, obwohl es nicht synonym ist. Amen, das sage ich euch. Und dann wird's immer eng, wenn Jesus dann noch so ein Amen davor packt, weil das sind drei Ausrufezeichen, vorne und hinten. Wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, könnt ihr diesem Berg befehlen, geh von hier nach dort und er wird dorthin gehen, dann wird für euch nichts unmöglich sein. Wir können den gern so eingeblendet stehen lassen zunächst einmal. Die nächste Störanfälligkeit. Wieso ist denn Jesus jetzt so schräg? Warum hat er denn so wenig Verständnis? Ist das denn nicht zutiefst menschlich, dass sie in dieser krassen Situation kein Vertrauen haben? Ist es nicht zutiefst menschlich, dass wenn Jesus da auf dem Wasser läuft und wenn Petrus aus dem Boot aussteigt, ich weiß nicht, ob es unter uns überhaupt einen gibt, der sich das trauen würde, aus dem Boot auszusteigen, ist denn das nicht schon diese grandiose Glaubensleistung? Muss man dann denn noch, wenn der Petrus dann anfängt zu sinken, ihm dann noch irgendwie so eins reinwürgen, so nach dem Motto, Kleingläubiger, wärst du nur, hättest du einen Senfkorn glauben, würde es klappen. Ist das nicht ein bisschen arg garstig von Jesus? Was soll das denn? Und ist das tatsächlich das, was uns mehr Vertrauen bringt? Ich befürchte, es spaltet uns eher noch mehr ab. Ist es nicht total normal, dass wir irritiert sind, wenn, wie wir das vorhin in dem Bibeltext, ich hatte das noch nie so auf dem Schirm, dass da steht, in dem Bibeltext, der Wind bläst von vorne. Und ich dachte, boah, wie symbolisch ist das denn? Ist es nicht normal, dass wenn uns der Lebenswind voll ins Gesicht bläst, dass wir da irgendwie halt untergehen? Geht es darum, jetzt würde ich gerne nochmal zurück in mein PowerPoint, geht es darum, den Preis der Nachfolge hochzusetzen? Geht es darum zu sagen, also Leute, einfach ist es nicht mit der Nachfolge, habe ich euch ja gesagt, strengt euch so ein bisschen an, geht es darum? Oder geht es um so einen geistlichen Entwicklungsbooster? So nach dem Motto, was uns nicht umbringt, macht uns nur noch härter und darum setze ich noch eins obendrauf, ich Jesus, ich Gott, und dann kommen die richtig gut in Fahrt. Geht es darum? Geht es darum, den Gehorsam noch mal so abzuprüfen? Ich glaube, es ist uns allen klar, dass es um all das nicht geht. Nur, worum geht es uns denn dann? Ich glaube, ganz zentral, und da möchte ich jetzt einen Moment mit euch verharren, ich glaube, ganz zentral ist, dass Jesus in der Art und Weise, wie er reagiert, wenn er da so schroff ist, wenn er die Jünger so abkanzelt, wir finden das immer wieder in Bibeltexten, dass er so unglaublich irritiert ist. Wir haben das auch, als die Jünger auf dem Boot auf dem Meer sind und Jesus im Boot liegt und schläft, da haben wir genau die gleiche Situation, ja? Die sind am Absaufen und Jesus wundert sich nur, warum das ein Problem sein sollte und so weiter und so fort. Immer wenn wir diesen Jesus so komisch hier erleben, ist der Schlüssel der, dass Jesus anders auf die Situationen draufschaut, als wir es tun. Zentral ist aus meiner Sicht, dass wir, und die Bibel benennt es ja auch so, dass wir gerne nur das sehen, was wir vor Augen haben. Und Jesus ebenso ganz, ganz anders auf die Dinge schaut. Das, was wir vor Augen haben, ist, dass hier ein Kind liegt in einer furchtbar bedrohten Situation. Das, was wir vor Augen haben, ist, dass hier jemand dran muss, der mindestens 6 Jahre Medizin studiert hat. Dass hier jemand dran muss, der irgendwie einen ganz guten Notfallkoffer dabei hat. Das ist das, was wir vor Augen haben. Das, was wir vor Augen haben, das ist sind physikalische Gesetzmäßigkeiten. Wir wissen, dass man auf Wasser halt nicht laufen kann. Das geht halt leider nicht. Ja? Das mag für irgendwelche Insekten gelten, für uns gilt es nicht. Das ist das, was wir sehen. Wir sehen unsere Möglichkeiten. Wir sehen uns in unserer Schwachheit. Wir wissen, ich schaffe das nicht. Ich kann nicht Jesus nachfolgen. Ich bin ja selbst so schwach und bin darauf angewiesen, dass andere sich um mich kümmern. Wo sollte ich ihm denn nachfolgen? Das, was wir vor Augen haben, ist, dass wir unglaublich beschäftigt sind, dass wir das nicht mehr reingequetscht kriegen, dass da noch irgendwie was an Jesus Nachfolge sein sollte. Das, was wir vor Augen haben, ist, dass selbst wenn wir wissen, wo unser Ort ist, dass wir uns dann immer noch die Frage stellen, was soll ich denn sagen? Wie soll ich es denn formulieren? Wir sehen das, was vor Augen ist. Jesus ist der tiefer guckt. Jesus ist der weiß, dass hinter all diesen Gesetzmäßigkeiten der Erschaffer der Gesetzmäßigkeiten steht. Jesus weiß, dass all hinter unseren Möglichkeiten der Heilige Geist steckt. Wir kommen ja direkt von Pfingsten, ja? Also Jesus guckt ganz anders auf dich und auf mich drauf. Da, wo ich den Eindruck habe, ich bin ja ein körperliches Wrack, ich kann ja überhaupt nichts tun. Das sieht Jesus gar nicht, das interessiert ihn auch gar nicht, weil es überhaupt nicht das ist, wie er die Dinge beurteilt. Und ich glaube, dass da dieses krasse Missverständnis herkommt, dass Jesus uns aus dem Grund überhaupt nicht nett abholt und nett motiviert. Ich glaube, dass er schlichtweg nicht versteht, was unser Problem ist. Weil er doch der ist, der alles in der Hand hat. Weil er doch der ist, der die Welt erschaffen hat. Weil er durch seine Auferstehung die Welt aus den Angeln gehoben hat. Und weil er durch die Aussendung des Heiligen Geistes euch und mich ausgestattet hat mit allem, was wir brauchen. Und ich finde es ganz interessant, ich habe das jetzt nicht überprüft, aber ich finde, dass alle Bibelgeschichten genau so funktionieren. In dem Moment, wo die Akteure der Geschichten auf Jesus gucken, funktionieren die Dinge. Gehen wir sie einfach mal durch, die Bibelgeschichten. Ja? Wir haben diesen Zachäus. Er guckt auf Jesus und er ändert sein Leben radikal. Es funktioniert. Nehmen wir Maria und das Salböl. Das hatten wir hier nicht als Predigttext, aber wir hatten es in unserem Glaubenskurs. Maria konzentriert sich alleine auf diesen Jesus und macht da so ein Big Ding mit diesem Salböl, dass sie das da über ihn ausgießt. Umgekehrt nehmen wir die Geschichte von vorhin. Petrus, die ist ja wirklich klasse, weil sie beide Seiten hat, ja? Dieser Petrus ist bereit, aus dem Boot auszusteigen. Das ist ja Wahnsinn, ja? Also nochmal, also ihr könnt euch ja nachher outen, wir haben ja wieder die Nachbesprechung. Und wenn ihr den Eindruck habt, ihr seid solche Glaubenshelden, dann würde es mich brennend interessieren, was euch da so antreibt. Aber dieser Petrus steigt tatsächlich aus dem Boot aus. Warum? Weil er sich auf Jesus konzentriert. Und dann, wer mag es ihm verübeln, dann sieht er eben die Wellen und er geht unter. Und ich glaube, dass das genau auch die Geschichte hier von unserem epilepsiekranken Kind ist. Die waren so in ihrem Kopf, die waren so beschäftigt mit sich und mit all diesen Fragen, warum bin ich nicht mit auf dem Berg, was soll ich denn hier unten, jetzt quäle ich mich wieder mit dem Bartimäus rum, ich wollte eigentlich, dass Jesus dem mal sagt, was er eigentlich zu tun hat. Die sind so mit sich beschäftigt, dass sie dann, als diese Not in Form des bedürftigen Kindes dann auftaucht, dass sie sich überhaupt nicht lösen können von dieser Not, dass sie den Blick eben gar nicht freikriegen auf Gott. Wie wollen wir denn dann aber weitermachen? Wer dann jetzt quasi die Antwort, na dann machen wir halt noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr. Ist das dann die Antwort? Ich glaube, die Antwort ist eine sehr umfassende und das ist nichts, was wir in einem 6-Wochen-Kurs einüben. Ich glaube, die Antwort ist tatsächlich eine lebenslange Aufgabe. Es ist tatsächlich ein Fokussieren auf Jesus. Das ist sicherlich die Antwort. Ihr habt das, wenn ihr das fotografieren wollt, wir haben das auch im Vertiefungsmaterial, ist das dann alles auch mit drin. Das Fokussieren auf Jesus, dieses Jesus in den Blick nehmen, das ist sicherlich die Antwort für all diese Störanfälligkeitsmomente in unserer Nachfolge. Und das kann bedeuten, das Leben zu vereinfachen. Wir haben das in unserem Austausch, in unserem Jüngerschaftskurs immer wieder gemerkt. Und wir sind ja da keine Ausnahme hier in dieser Stadtmission Ludwigshafen. Das ist ja unsere Kultur. Wir sind eben so voll in unserem Leben, so voll, so busy, so beschäftigt, dass da kein Raum mehr ist für Fokussierung. Und oft genug, zumindest mal nehme ich das bei mir mal wahr, missbrauchen wir ja sogar die Fokussierung auf Jesus, um dann noch effizienter arbeiten zu können, um noch besser nachfolgen zu können, um noch tougher zu sein in all die Situationen, in die wir gestellt sind in unserem Leben. Dieses Verzweckte in unserem Leben ist, glaube ich, was sehr, sehr Zentrales. Und es bleibt uns nichts anderes übrig, als das Leben zu vereinfachen. Und ich glaube, da braucht es weder einen Kurs noch braucht es eine Anleitung. Ich bin mir sicher, wir alle spüren das in uns, wo es möglich wäre zu sagen, und das lasse ich ab heute einfach sein. Nicht in so einem Schwarz-Weiß, aber einfach in einem sehr kleinen, detailreichen Aspekt. Ablenkung ausschalten. Wir schaffen es ja eigentlich gar nicht mal ohne Ablenkung auszukommen. Ich habe, weil es mir ja körperlich nicht gut geht, das wisst ihr ja alle, habe ich mir jetzt versucht anzugewöhnen, mich einfach mal eine Weile in unseren wunderschönen Garten zu setzen. Und ich mag Meditation, ich mag Ruhe. Es ist nicht so, dass das nicht mein Zugangsweg wäre. Und ich erschrecke immer wieder, wie unglaublich schwer das ist, nur mal zu sitzen, obwohl da so viele Vögel rumfliegen, obwohl da so viel ist, was man sich angucken kann. Es ist Wahnsinn, wie wir da so fest eingebunden sind in unserem Busy-Sein. Verluste betrauern. Das mit diesem Jesus, jetzt komme ich nochmal auf unseren Punkt des Vertrauens zurück, das mit unserem Jesus ist nicht so einfach, wie wir es von der Kanzel so gern erzählen. Jesus irritiert wirklich oft. Jesus ist in der Tat oft wirklich ganz komisch. Da erwartet man, dass er irgendwie reagiert und es tut sich nichts. Da denkt man, man weiß genau, wo der Ort ist, aber es stellt sich heraus als eine Fata Morgana. Da denkt man, man hat seinen spirituellen Zugangsweg gefunden und es ist Dürre da und er antwortet irgendwie nicht. Und dann haben wir noch nicht davon gesprochen, dass manche Schicksalsschläge uns irgendwie auch da so ins Leben reinkrätschen, dass wir ein ganz starkes Jesusgefühl bräuchten und es kommt aber nicht. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir das zulassen. Fokussieren auf Jesus heißt nicht in all das auszublenden, was es uns schwer macht, ihm zu vertrauen. Verluste betrauern bedeutet auch, dass mit Jesus im Austausch zu sein, wo wir es gern anders gehabt hätten in unserer Nachfolge. Das ist nicht einfach und die Älteren unter uns, die werden uns das immer wieder auch sagen wollen und können. Es ist nicht einfach, Dinge zu lassen. Es ist nicht einfach zu sagen, na ja gut, dann halt ohne mich. Ich leide darunter mit meiner, ihr wisst das durch meine Migräne, ich ganz vieles nicht kann. Das ist ein Verlust. Das ist ein Verlust an Lebenskraft. Das ist ein Verlust an Ideenreichtum. Was könnte ich euch an Ideen liefern? Ihr glaubt ja nicht, was ich alles im Kopf habe und im Herz habe. Aber es geht nicht. Und mancher von euch merkt, dass auch die Ideen im Kopf nicht mehr funktionieren. Und es ist wichtig, dass das mit hineinkommt in das Vertrauen. Es ist wichtig, dass das ausgesprochen ist und dass es ausgehalten wird. Und dann kommt dieser schreckliche Satz, Geschenk unserer Begrenzung annehmen. Wir hatten es vorhin gerade im Zweiergespräch. Ich merke tatsächlich jetzt erst, das ist jetzt so ein Outing, was ich da jetzt mache, Ich merke tatsächlich jetzt erst, dass ich eigentlich das überhaupt nicht leiden kann, auf Jesus so angewiesen zu sein. Ich merke, dass es mich ziemlich nervt, dass ich so wenig aus mir tun kann und diesen Heiligen Geist da so doll brauche. Das nervt mich. Ich wäre gern selber groß. Ich wäre gern selber die Anja, die ich halt gern wäre, unabhängig davon, was das dann jetzt heißt, ja? Und ich merke, wie bescheuert ich das finde. Es ist für mich kein Geschenk, dass da Begrenzung ist. Das ist für mich notgedrungen, ein Zwang und alles Mögliche, aber kein Geschenk. Aber ich ahne, dass das es ist, was Nachfolge bedeutet. Zu erkennen, dass er uns nicht klein halten will, dass er nicht uns nicht groß sein lassen will, sondern dass es um einen ganz anderen Weg geht, dass es darum geht, dass wir eben nicht auf uns schauen, auf unsere Kraft, sondern dass es um ihn geht, dass es darum geht, dass er macht und dass der Heilige Geist macht. Ich bin fertig und ich habe gerade kein gutes Ende. Wir haben viel gehört und jeder von uns steht an ganz unterschiedlichen Nachfolgestellen. Und ich kann euch einfach nur Mut machen, vielleicht ist das ein guter Abschluss zu der Reihe. Ich kann euch nur Mut machen, da wirklich in euch ganz ehrlich unterwegs zu sein. Nicht euch irgendwie neue Konzepte, neue Ideen, neue Menschen auf eure To-Do-Liste zu schreiben, wenn es nicht dran ist, sondern ganz ehrlich zu gucken, wo stehe ich, was brauche ich. Aber eins ist zentral, immer wieder im Austausch mit unserem Herrn zu sein. Das ist das Zentrale. Und dazu wünsche ich euch und mir, vor allem mir, ich bin ja Egoist, da wünsche ich uns allen einfach ganz viel Gnade und ich bin davon überzeugt und ich werde im Sommer mit euch 2 Predigteinheiten zum Thema Heiliger Geist halten wollen, weil ich, das ist so das Neueste in mir, dass ich so den Eindruck habe, ich glaube, das unterschätzen wir noch völlig, was das tatsächlich in unserem Leben verändern kann. Und bis dahin machen wir in dem Sinne so weiter. Amen.